Aufgaben. Ich bin einerseits FAG-Leiter und seit ein paar Jahren auch Verbandsleiter vom Freikirchenverband. Das ist ein grosser Zusammenschluss von 20 Verbänden in Deutschschweiz von Freikirchen mit 750 Freikirchen, die dazugehören. Was uns als FAG beschäftigt, wir sind gerade dran, zwei Gemeindegründungen, die wir neu angefangen haben, die können die unterschiedlicher nicht sein. Wir haben einen im Hafenquartier von Basel angefangen, das ist ein bisschen Hünigen, sehr stark prägt Quartier durch riesige Blöcke, so ein sozialer Brennpunkt von Basel, und der ist jetzt ein ganzes junges Ehepaar Anfang des Jahres reingezogen mit seinen Kindern und ist dran, mit Hauskreisen eine neue Gemeinde zu gründen. Und die andere Arbeit ist in Meiringen, das ist gerade so, ich weiß auch nicht, wie man das so sagen, Stadt und Land, Berge und Fluss, so. Dort probieren wir einen Neustart von mehreren Arbeiten zusammenzufassen und in dem Tal, wo genau so eine Gemeinde braucht, Gemeinde zu gründen. Die für 14 Tage, für das IDA dort oben, das Ehepaar. Sonst sind wir dran, in der FAG zu digitalisieren, wie das die meisten müssen machen, all unsere Sachen so zu machen, dass alle von überall können mitschaffen und mit dabei sein. Das ist etwa die Herausforderung, aber läuft gerade sehr spannend und sehr gut. Ein Beispiel vom Freikirchenverband, einfach, was mich immer noch bewegt und gerade wenn ich singen höre, immer noch bewegt. Wir haben lange nicht mehr singen und ich weiss nicht, wie manche Anfragen, wir haben direkten Kontakt zur Direktion des BAG, wie manche Anfragen zum Singen geschrieben haben bei ihnen. Das hat sie mittlerweile inzwischen genervt, dass ich immer wieder gekommen bin, wir wollen singen. Und dann habe ich Studien vorgelegt, ich habe ein dickes Buch aus Deutschland bekommen, 900 Seiten, zu, wie man Gottesdienst mit Singen kann feiern kann und so weiter. Das alles zusammengefasst und dann haben wir für eine Kommission im Nationalrat so eine Stellungnahme geschrieben, eine Studie geschrieben, dass Singen nicht so viel gefährlich ist, wie sie das schreiben. Und haben die der Kommission vorgelegt und das war, meinte ich, am Donnerstag gewesen, wo wir das dann geschrieben haben. Und am Ende hat 20 Minuten überraschend unsere Anfrage für wieder dürfen singen aufgenommen. Und druckt die riesig in 20 Minuten fast 1:1 ab, was wir geschrieben haben. Freikirchen wollen wieder singen. Das ist am Ende raus und am Mittwoch war die Bundesratssitzung. Ich war in der Ferien, also daheim in der Ferien. Und schaue die Konferenz gleich an und bin masslos enttäuscht, dass der Bundesrat nichts geändert hat. Dann am Abend läuten mir schon Leute an und sagen, du, Geld, ist nichts passiert. Und gesagt, nein, es ist nichts passiert. Dann am 7. schreibt mir ein Journalist über unseren Kontakt mit Journalisten vom Tagesanzeiger, der Bundeshausredaktion hat, der sagt, er hat nach der Pressekonferenz im BAG angerufen und irgendwie gesagt, Freikirchen dürfen wieder singen. Und er hat gesagt, aber der Bundesrat hat ja nichts gesagt. Und er hat gesagt, nein, der hat immer am Telefon gesagt, Freikirchen dürfen wieder singen. Und niemand hat etwas gewusst, das BAG hat es nicht gewusst, die Direktion hat es nicht gewusst, der Bundesrat hat es nicht gewusst. Wir haben den Eindruck gewonnen, Gott selber hat eingegriffen und hat das Singen wieder erlaubt. Das BAG hat es nicht ganz gleich gesehen. Das hat ungefähr 2,5 Wochen gedauert, bis sie Gesetzestext angepasst hatten, weil das so überraschend gekommen ist im April, dass wir wieder dürfen singen. Das ist so einer der glücklicheren Momente. Die schwierigeren Momente sind Tausende von E-Mails. Ich habe doppelt so viele E-Mails beantwortet im 2020 wie sie Jahr vorher. So, das ist so die andere Seite von dem, was ich arbeiten musste. Genau. Jetzt möchte ich gerne mitnehmen zu meiner Predigt. Kannst du vielleicht die erste Folie einblenden? Ich möchte noch mitnehmen in ein Gespräch in Badi. Das ist schon ein bisschen länger her, als unser Kind noch Teenies war, also unser Mädchen. Und damals hat man noch so Tüchli dürfen liegen in der Badi. Und dann ist es ab und zu so, also mindestens ich mache das so, dass man dann mithört, was die nebenan schwätzen. Weil das manchmal noch interessant ist, da ein bisschen zuzuhören. Und die zwei Mütter miteinander austauscht. Und die eine hat zur anderen gesagt, weisst du, ich gehe so viel arbeiten, weil ich will, dass meine Kinder nicht nebenan stehen müssen. die müssen sich doch auch Jeans für 200 Franken müssen leisten können. Ich will mit dabei sein. Ich habe unseren Kindern noch nie Jeans für 200 Franken gekauft. Wir gehen meistens in H&M oder wo auch immer. Aber das Gefühl, wenn ich das nicht mache, was die Mehrheit sagt, dann könnte ich nebendran stehen und dann sehe ich dumm aus, dann gehöre ich nicht dazu. Das kenne ich dir vielleicht auch oder es ist vielleicht auch bekannt. Es gibt so einen Superstar in der Bibel. Also, wenn ich jemanden bewundere in der Bibel, der einfach außerordentlich stark ist im Zurückstehen, dann ist das der Johannes der Täufer. Ist ja der christliche, oder wie soll man sagen, der alttestamentliche Superstar von der damaligen Zeit gewesen. Der ist in einem Kamelmantel rumgelaufen, hat Heuschrecken gegessen, heiss, und die Leute sind trotzdem dem zuhören. Das ist fast schon ein bisschen erstaunlich. Die sind raus, ein Jordan, dem zuhören, mit Tausenden von Leuten. Und dann kommt der Neue, kommt Jesus und tritt auf, und die Leute gehen weg vom Johannes den Täufer, gehen zu Jesus. Und er bleibt übrig, alleine draußen, wenn man das so sagen kann. Und er heißt ganz etwas Starkes in Johannes 3, Vers 29. Da zeigt Johannes der Täufer, die Braut geht schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigam freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos. Das ist nicht mein Gefühl, wenn ich nebendran stehe. Der Johannes hat das aber können sagen. Er kann sagen, das, was jetzt passiert ist, der Bräutigam wird in den Vordergrund gestellt. Ich bin der Freund des Bräutigams, stehe nebendran und meine Freude ist grenzenlos. Unglaubliche Demut. Ich will nicht daneben stehen. Ich habe mir selber häufig den Eindruck, dass ich das überwunden habe. Und da komme ich immer wieder auch eben mit, dass ich das noch nicht so gross überwunden habe. Ich war letzte Stunde eingeladen, eine Einsetzung von einer kirchlichen Person im Berner Münster. Und da sind 100 Leute eingeladen und ich habe mich gefreut, dabei zu sein auf der einen Seite. Dann ist es darum gegangen, wer darf beten für die Person. Und da sind 8 oder 9 Personen von Konfessionsleiter eingeladen gewesen, für zu beten. Und mich hat man vergessen. So das Gefühl, das das auslöst, daneben zu stehen, das ist nicht so ganz einfach. Und so wie der Johannes das können sagen, ich freue mich, daneben zu stehen, weil es um eine Bräutigam geht, das könnte ich also ganz selten. Ich will nicht daneben stehen. Wir schauen Geschichten aus der Bibel da dazu. Jetzt muss ich noch einschalten, glaube ich. Noch nicht. Jetzt. Genau, gehen wir noch eins weiter. Der Nebenstehen ist nicht das Ende. Ich möchte mir eine Geschichte anschauen aus dem 2. Samuel-Buch, Kapitel 9. Die Geschichte von Mephibosheth. Das ist, wenn man das zusammenfasst, die neutestamentlichste Stelle, die es gibt im Alten Testament. Also es gibt wirklich, das ist außerordentlich viel Jesus in dieser Geschichte. Obwohl nie natürlich erwähnt wird in dieser Geschichte, dass er dort vorkommt. 2. Samuel 9. Aber es ist eine Geschichte, die leuchtet voll Gnade, leuchtet voll Evangelium. Wir schauen die Geschichte auch von Mephibosheth. Er kommt mehreren Stellen, es ist schon noch vor, aber einfach 2. Samuel 9 wird er am stärksten beschrieben. Er heißt eigentlich ursprünglich nicht so, wie er jetzt hier genannt wird, Mephibosheth, sondern ursprünglich heisst er Merib-Baal. Also seine Eltern, der Jonathan, hat ihn getauft auf den Namen Kämpfer gegen Götze. Oder wir können es auch anders umschreiben, Merib wie die Überwinder gegen die Götze, so einen seiner Eltern genannt. Das war auch Bestimmung. Also im Alten Testament hat man den Kindern einen Namen gegeben, weil man gehofft oder gebetet hat und den Eindruck hatte, dass sich die auch Bestimmung über sein Leben. Er wird über Götze gewinnen. So ist er genannt worden. Merib, Baal, Streiter gegen Götzen. Bis dahin, alles gut. Und dann bricht der Krieg aus. Und in diesem Krieg wird er vom Kindermädchen fallen gelassen. Auf der Flucht vor diesem Krieg lässt sie ihn fallen. Also er wird nicht aus dem goldenen Wagen rausgespickt oder irgendeiner Kutsche, wo er unterwegs war oder ein Schlachtross oder was auch immer, sondern ganz einfach das Kindermädchen lässt ihn fallen. Das ist neben dem ersten Gefühl, das ich beschrieben habe, daneben zu stehen. Das zweite, ganz starke Gefühl hier in diesem Text, das wir nicht so gerne haben, wenn wir fallen gelassen werden. Wenn uns jemand einfach fallen lässt. Nicht im Sinn von, jetzt auf den Boden fallen, sondern einfach vielleicht die Sachen nicht mehr zutraut oder Sachen wegnimmt oder was auch immer. Fallen gelassen zu werden. Ich mache mich besinnen an ein Beispiel, wo ich ein Pärchen haben wollte trauen und sie dann kurz vor der Hochzeit sich die Eltern getrennt haben. Und sie die Braut so den Eindruck hat bekommen, jetzt bin ich fallen gelassen worden. Was will ich heiraten? Ich traue mich gar nicht zu heiraten, das geht gar nicht. Wenn meine Eltern das nicht schaffen, schaffe ich das auch nicht. Fallen gelassen zu werden ist ganz ein furchtbares Gefühl, wie eben daneben zu stehen. Es ist beim Merib Baal noch schlimmer rausgekommen. Seit dem Fallen gelassen zu werden, hat er nicht mehr laufen können. Er hat nicht mehr auf seinen Beinen stehen. Das ist bei unserem Sozialsystem in der Schweiz, kann man mit dem leben. Aber damals war das schwierig. Er war immer angewiesen auf Leute. Das war sein Ende und er wird nie mehr König werden. Beeinträchtigte Leute haben nicht dürfen König werden. So einfach ist das gewesen. Das ist ein Herz, schlimmstes System gewesen. Es sind nur die Schönen König geworden. Wenn man im Alten Testament liest, der Saul ist König geworden, der David war ein bisschen weniger schön gewesen als seine Brüder, aber trotzdem noch. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn man so angekommen ist, wie das der Merib Baal angekommen ist, dann ist das Ende. Und jetzt unterbreche ich meine Predigt zum Mephibosheth kurz und möchte euch gerne ein Buch vorstellen. Das Buch hier, David und Goliath, die Kunst, Übermächtige zu bezwingen, von Malcolm Gladwell, habe ich gefunden, in Zürich, in einer Buchhandlung, in der Wirtschaftsabteilung. Managementlehre ist das gestanden. Und zwar hat der Malcolm Gladwell, das ist ein Journalist aus den USA, der schreibt sich über alles mögliche, Weltlage, Management und so weiter, hat anhand von der Geschichte, die er gelesen hat, von David und Goliath, hat er zurückgefunden zu Gott und zur Beziehung zu Jesus Christus. Das ist ganz spannend, er hat einen christlichen Hintergrund, ist bei christlichen Eltern aufgewachsen und er durch das Lesen von dieser Geschichte zurückgekommen zu Gott. Und dann schreibt er die auf, weil er sagt, es ist etwas in dieser Geschichte innen, dass kleine Leute oder eben Leute, die entweder auf der Nebosse stehen, Sachen machen, damit sie ihre Goliath bezwingen können. Und er sagt dazu, es ist nicht das Schlimmste, wenn wir manchmal so Mephibosheth sind, sondern es ist eine Gelegenheit, wie Gott durch uns Grosses machen kann. Und das Buch ist so viel anders, dass mich einfach begeistert hat, das zu lesen. Weil ich sonst immer lese, du musst eine gewisse Biografie haben, du musst gewisses, muss gelungen sein in deinem Leben und dann erreichst du etwas. Und er schreibt von Beispielen, wo alles kaputt gegangen ist in der Erziehung, alles daneben gelaufen ist, alles nicht gelungen ist und die trotzdem an einem Ort hergekommen sind im Leben. Das hat mich begeistert. Ich bringe zum Beispiel ein Beispiel von Boyles. Das ist so ein Prozessanwalt aus den USA. Ganz ein Bekannter, ihr noch nicht kennt in den USA. Und der Boyles ist im ländlichen Gebiet von den USA aufgewachsen, wo man ein paar Jahre in die Schule ist und dann ist man Farmer geworden. Und das hat auch niemand gestört, einfach weil man dort sind alle Landwirte gewesen, in dieser Gegend. Dann sind aber seine Eltern umgezogen nach Kalifornien. Und das ist gerade das Gegenteil. Dort musst du Bildung haben, musst du dich anstrengen, musst irgendwie einen bekannten Namen haben, dass du überhaupt überlebst in so einem ganz teures Gebiet von den USA. Und er war jemand, der nicht hat können lesen konnte. Legastheniker. Wenn er einen Text vor sich hatte, hat er auch ganz langsam für sich müssen lesen und mehrmals lesen. Und er hat alles in der Schule mitbekommen über das Lesen und nicht über das Lesen. Und er hat dann gleich entschieden, als er in Kalifornien war, zu studieren. Und das ist eine kleine Uni, wo sie Wert darauf gelegt haben, auf Präsenzstudium, dass er alles hat hören konnte und so hat er gelernt. Und dann ist er auch nicht als Anwalt, wo er dann war, nicht in einem Bereich, wo er viele Gesetzestexte lesen muss, sondern in einem Bereich, wo er viel reden muss. Er ist Prozessanwalt geworden und hat durchs Lesen ist er näher Anwalt gewesen. Und er hat sich gerne Texte müssen langsam vorlesen. Wenn er im Gericht hat müssen Texte vorlesen, ist das sehr viel langsam gegangen, dass alle verstanden haben. Und so ist er einer der berühmtesten Prozessanwälte in den USA geworden. Angefangen hat es mit Legastheniker. Jemand, der nicht vorlesen kann und eigentlich auch nicht für Leute reden kann. Und er rausgekommen ist ein Prozessanwalt. Man hat manchmal den Eindruck, dass Leute, die so enden wie ein Mephibosheth oder in diesem Beispiel hier, dass das nicht gut kann. Und es kommt eben doch gut, weil Gott eingreift. Der Mephibosheth, jetzt wieder zurück zu der Geschichte, ihm sein Name ist geändert. Streiter gegen Götzen oder Überwinder gegen Götzen ist nicht genannt worden Mephibosheth. Verbreiter der Schande, so ist er genannt. Also sie haben ihn ganz bewusst gebrandmarkt in ihrer Umgebung. Mephibosheth, Verbreiter der Schande. Und das ist immer noch nicht genug. Gewohnt hat er in Lodabar. Das ist so, im Berndeutschen würde man sagen, Kachelihölf von der damaligen Zeit. Also auf der Müllhalde von der damaligen Zeit haben sie ihn abgelegt. Dort ist er dann gewohnt. Und er hat sich selber dann das Bild für sich selber auch genommen. Er nennt sich in diesem Text einen toten Hund. Also jemand, der nur noch ein toter Hund ist. Lesen wir mal, was dann passiert. Kannst du eins weiterstellen? Gut. Machen wir also aus dem 2. Samuel 9, was dann passiert. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du tagtäglich mein Gast an meinem Tisch bist. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin das doch überhaupt nicht wert. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephiboshets Diener. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und war jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. So wird die Geschichte hier, was der David macht. Ich würde jetzt noch ein paar Gedanken sagen, dass Gott Neues schafft. Ich möchte aber zuerst noch eine Klammer auftun, was mich im David wahnsinnig begeistert. Man liest leider nicht sehr viel in diesem Text dazu, und zwar die vergebende Haltung von David. Das ist ja das Einte, seinem Freund Jonathan, dem seinem Sohn etwas Gutes zu tun. Es heisst aber in diesem Text hier, in Vers 7, ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Der Saul ist der Intimfeind von David und hat über Jahre verhindert, dass der David ist König geworden. Und der David hat so eine vergebende Haltung, dass er seinem Enkel alles zurückgibt. Das finde ich so etwas von begeisternd. Ich weiß nicht, wie einfach ihr euch tut mit Vergebung. Das ist ja einfach mit denen, die uns nicht verletzt haben und so. Aber mit denen, die uns verletzt haben. Der Saul, der jahrelang verhindert hat, dass der David gemäß dem Auftrag Gottes König ist worden. Und dem seinem Enkel schenkt er alles zurück. Alles. Ich weiß nicht, wie viel Reichtum er in diesem Moment weggeht. Ganz, ganz stark. Das ist aber nicht das Thema von heute, Vergebung, sondern wie der Mephibosheth jetzt wieder eingestellt wird. Er wird hergeholt, eine Königstafel, und der David sagt, täglich. Täglich darfst du mit mir an der Tafel essen. Du wirst von jetzt an mein persönlicher Gast sein. Das muss wahnsinnig sein. Der in Lodabar auf der Kachelihau als Mephibosheth verbreitete Schande gewohnt hat, wird geholt an den Tisch und darf an diesem Tisch essen. Und dort sind die Koryphäen von der damaligen Zeit gehockt. Der Jonathan, der später König wird, der Salomo, der später König wird, der weiseste Mann auf der Erde, mit dem am Tisch zu hocken. Oder an diesem Tisch ist der Absalom gehockt. Der Absalom war so wahnsinnig charismatisch, dass er ganze Städte konnte überzeugen, gegen König David vorzugehen. Oder an diesem Tisch ist der Amnon gesessen. Der war so wahnsinnig zornig, dass er zwischen ihnen zum Schwert gegriffen hat und das Recht selber zurückgebogen hat. Es ist spannend, mit zornigen Leuten am Tisch zu hocken, solange sie nicht auf einem selber losgehen. So, dann ist das schwieriger. An diesem Tisch durfte er Platz nehmen und durfte hocken. Wir lesen in diesem Abschnitt 2. Samuel 9 viermal, dass der David der Mephibosheth willkommen heisst. Du bist willkommen, du darfst mit dabei sein. Und jetzt möchte ich mir gerne ein bisschen überschwenken ins Neue Testament. Weil der David ein Bild ist, ein Vorbild ist, ein Abbild ist für Jesus selber. Bei ihm sieht man Jesus selber. Und wenn man die Geschichte liest, dann kommt dem unglaublich viel Evangelium entgegen. Jetzt musst du vielleicht sagen, ja, also verbreitet der Schande, das bin ich wirklich nicht. Und auf der Kachelhaufe der Welt bin ich auch nicht gelandet. Da hast du total recht, wenn du aus der Perspektive von hier anschaust. Wenn du aber aus Gottes Sicht anschaust, sind wir genau dort. Gott ist für sich total gerecht und heilig. Er sagt, dass er so viel gerecht und heilig ist, dass er sich nicht verbrüdern kann mit den Menschen. Das geht nicht. Wir sind aus Gottes Sicht immer Sünder, immer Verbreiter von der Schande. Und jetzt kommt das Gewaltige, wir müssen nicht dort bleiben stehen. Jetzt kommt das Erbarmen Gottes. Und auf das sind wir angewiesen. Der Römerbrief sagt uns in Kapitel 5, Vers 8 und 11, Gott hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat sich mit uns durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Aber schon jetzt sind wir von Freude und Zuversicht erfüllt, weil wir Gott nicht mehr gegen uns haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns den Frieden mit Gott gebracht hat. Das Tischtuch zwischen Gott und uns ist zerschnitten. Es gibt keinen Tisch mit Gott, wo wir herhocken könnten, von uns aus. Wir sind von unserer Natur her, haben wir nicht Platz am Tisch Gottes. Das Tischtuch ist zerschnitten. Das geht nicht. Wir brauchen jemanden, der das Tischtuch flickt, der uns einlädt an den Tisch, einlädt in die Gemeinschaft mit Gott, und das ist Jesus Christus. Wir sind manchmal so gut in dem, dass wir sagen, ja, ich muss mich selber verbessern. Ich muss mich noch ein bisschen anstrengen. Das ist, kann gut sein für den Arbeitsalltag, da müssen wir unsere Fähigkeit immer wieder verbessern. Aber unsere Beziehung zu Gott, sind wir angewiesen auf einen Vermittler. Sind wir angewiesen auf Jesus Christus. Und das macht die Botschaft von Jesus so wahnsinnig gut. Weil wir eingeladen sind durch Jesus Christus an den Tisch. Bei Jesus müssen wir nicht mehr daneben stehen. Bei Jesus sind wir eingeladen an den Tisch. Und jetzt muss ich hier nochmal etwas sagen, was das macht mit uns, weil uns das bewusst ist, dass wir an den Tisch eingeladen sind. Was das mit uns macht, was das mit dem Mephibosheth gemacht hat, dass er plötzlich wieder am Königstisch teilnehmen darf. Ich möchte das gerne darstellen, was das mit uns macht. Du kannst vielleicht eine Folie weitergehen. Gott schafft Neues. Mit dem Beispiel von meinem Schwiegervater. Mein Schwiegervater ist schon länger gestorben. Kurz vor 64, als er gestorben ist. Er war ein grosser Fan von Schalke, von dem Blau-Weiß Fußballclub in Gelsenkirchen. Fan sein von Schalke ist eine religiöse Einstellung. Das ist nicht einfach, man ist Fan wie von IB und so. Das ist ganz etwas anderes. In Gelsenkirchen ist es so, man ist Arbeiter, man malocht und man ist Fan von Blau-Weiß. Und das ist eine religiöse Einstellung. Also da fährt man mit dem Schal im Auto winkend ab nach Gelsenkirchen die Matchen und fährt wieder zurück. Sie haben die Kapelle in ihrem Fußballstadion. Ich glaube, einer der einzigen Clubs auf der Welt, der das hat. Und er war Fan von denen. Das war sein Lebensinhalt und zu arbeiten. Er hat im Stahlbau gearbeitet, die grossen Stahlbauhallen auf der Welt aufgestellt und so weiter. Und er ist früh pensioniert worden, weil seine Firma keinen Auftrag mehr hatte. Schon fast 60 pensioniert. Und dann plötzlich ist der Teil, der ihm viel bedeutet hat, wie weggefallen. Und er geht in ein Loch und geht in der Phase rein, ins Nachbardorf zum Schuhmacher. Er kennt von der Schule und er war der Gemeindeleiter von der Gemeinde und taucht bei dem Schuhmacher immer wieder aus. Der Schuhmacher hat nicht viel verstanden vom FC Schalke 04, aber sehr viel von Jesus. Und als er jünger war, hat mein Schwiegervater immer gesagt, zu diesen Frommen gehe ich nie. Also die Frommen, die sind blöd, zu denen wollte ich nie etwas zu tun haben. Und dann ist er aber durch die Not, dass er die Arbeit verloren hat, so einfach merkt, es fehlt ihm etwas, dass er gleich wieder zu dem Schuhmacher ist. Und dann hat er eine Feststellung gemacht bei dem Schuhmacher. Und zwar hat der Schuhmacher die Leute nicht gerne gleich begrüßt. Zu denen hat er gesagt, hallo Schwester Hildegard. Und zu denen Bruder, wie auch immer. Und das hat ihn bewegt. Warum sagt er zu mir nicht Bruder? Und zu anderen sagt er das. Und er ist er eines Tages, als er seine Werkstatt sieht, und gefragt, du sag mal, warum sagst du gewissen Bruder und Schwester und zu mir sagst du das nicht, obwohl ich noch relativ viel zu dir komme und komme dir helfen. Dann sagt er ihm, schau, das hängt hier davon ab, wenn du Jesus in dein Herz einlässt, werde ich dich auch Bruder nennen. Weil wir nachher eingeladen sind, den gemeinsamen Tisch mit Gott. Und in dem Moment tagt es meinem Schwiegervater, sie gehen auf die Knie zusammen und dann lässt Jesus sein in sein Leben mit 60. Etwas, was manchmal kaum für möglich hält, dass Leute in diesem Alter noch Jesus kennenlernen. Und das vergesse ich nicht mehr. Wir sind ein paar Wochen später immer noch besucht. Und dann erzählt er uns, weisst du, jetzt bin ich auch ein Bruder von Jesus. Jetzt gehöre ich auch dazu. Und dann hat er mit 60 angefangen zu lesen. Ich habe vorher, wir waren damals schon manches Jahr geheiratet, ich habe nie ein Buch gesehen lesen. Und plötzlich sieht man jemanden jeden Morgen eine Stunde lang die Bibel lesen. Und Bruder von Jesus sein. Das ist das, was ich meine hier. Bei Mephibosheth hat eingeladen zu sein, ein Königstisch. Das dürfen wir. Sind wir eingeladen. Und das gibt uns die Ehre. Unsere Ehre hängt nicht davon ab, wer wir sind im Leben. Sondern hängt davon ab, dass wir eingeladen sind, den Tisch mit Jesus. Ich bin fast am Ende von meiner Predigt, ich möchte aber hier noch etwas anschließen. Wir haben gehört, bei Mephibosheth sind noch andere an diesem Tisch gehockt. Der Salomo, der Absalom, der Amnon und noch ein paar andere. Das ist fast eins zu eins Neues Testament. Sie haben die gleichen Halunken im Neuen Testament am Tisch gehockt. Der Judas, der Petrus, der schneller zum Schwert greift, dann der Johannes, Donnersohn, oder? Spricht schon ein bisschen aus, dass er auch inzwischen ein bisschen zornig geworden ist. Und solche, die von sich gesagt haben, wisst ihr, ich bin wichtiger als die anderen, gell, du hast uns lieber, oder die Mutter geht gefragt, gell, du hast uns lieber als die anderen Jünger, mit denen sitzen wir am Tisch. Es ist wieder nicht einfacher geworden in der Gemeinde. Wir haben gerne die gleichen Halunken, wie im Alten Testament und im Neuen Testament heute. Das ist leider so. Und da haben wir manchmal den Eindruck, ja, weißt du, Jesus, wenn du wüsstest, wer heute dabei ist. Und er sagt Jesus, ja, das weiß ich. Das hat nie geändert. Das war schon im Alten Testament gleich, im Neuen Testament gleich und ist auch heute gleich. Der entscheidende Punkt ist, dass die Tischordnung geändert hat. Es sitzt einer oben am Tisch, Jesus selber, wo wir uns darauf beziehen. Der Tisch, der Sitzordnung ist gegeben. Das ist klar. Und wenn wir manchmal so zu kiffeln haben mit anderen am Tisch, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder hochschauen, wer oben am Tisch hockt. Und dort hockt Jesus. Und dann muss ich mir aber sagen, ja, weißt du, Jesus, der vis-à-vis ist genauso dein Bruder oder deine Schwester. Was will ich denn sagen gegen deinen Bruder und deine Schwester? Nichts. Es geht immer um den oben am Tisch. Und das ist auch für mich wichtig, dass ich das immer wieder checke. Als jemand, der sehr grosse Verantwortung hat, häufig in der Zeitung ist, häufig erwähnt wird als wichtig. Es geht nicht um mich. Es geht um den oben am Tisch. Um Jesus selber. Und manchmal ist es so, dass wir verletzt worden sind durch unsere Brüder und Schwestern. Das weiss ich. Ich bin manchmal auch unter denen, die andere verletzt haben. Und manchmal sind wir selber, die andere verletzt haben. Und dann schauen wir zu Jesus. Und dann vergeben wir. Weil es geht immer um Jesus, um den oben am Tisch. Ich möchte gerne beten und dich einladen, mitzubeten. Vielleicht kommst du dir manchmal auch vor wie der Mephibosheth. Früher war eine grosse Bestimmung über dein Leben gesehen und heute haben sie das geändert, verbreiterte Schande. Dass jetzt darfst du sagen, doch, bei Jesus bin ich ein Königskind. Du kannst vielleicht noch auf die letzte Folie gehen. Bei Jesus bin ich ein Königskind. Das ist meine Bestimmung. Nicht das, was die Leute über mich gesagt haben. Wenn die Leute über dich vielleicht gesagt haben, als Legastheniker wird aus dir nie etwas werden, dann hat Gott ganz andere Sicht. Für ihn ist das nicht entscheidend. Für ihn ist entscheidend, dass wir aus dem Königskind raus sein dürfen leben. Und dort daraus raus dürfen für Jesus da sein. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Jesus Christus, dass du uns eingeladen hast an den Tisch. Wir haben es nicht verdient. Jedes von uns ist ein Sünder, trennt von Gott. Und wir stehen vor der Situation, dass wir uns nicht selber einladen können. Sondern, dass wir die Einladung von dir brauchen und die auch annehmen. Und ich möchte dir danken, dass wir sie dürfen annehmen. Und ich möchte bitten für die, die immer noch der Zorn da ist auf die anderen Brüder und Schwestern, dass sie das mit dir bereden können, Jesus, und mit dir in die Ordnung tun und abgeben und so in eine vergebende Haltung reinkommen, wie das auch der König David hat erfahren. Danke, Jesus, dass wir wirklich eingeladen sind und der Wert eingeladen zu sein bei dir, an deinem Tisch dürfen zu sitzen, dass das unser Leben, unser Alltag, unsere Familie, unser Sein bestimmt. Danke dafür, Jesus. Amen.